Es freut mich, dass wir unser Studium im Matthäusevangelium fortsetzen können. Und je mehr wir zum Ende des Lebens Jesu kommen, wird seine Botschaft ernster und eindringlicher. Es geht um alles zu gewinnen und alles zu verlieren. Es geht darum, um das nicht nur das ewige Leben, aber ein Leben der Freude, der Aufgaben im Himmel zu verbringen oder für immer tot zu sein. So ist Jesus sehr ernst in diesen letzten Tagen seines Lebens und er versucht, nach allen Möglichkeiten den Menschen aus seiner Not, aus seinem Irrtum herauszubringen. Wir haben gesehen in der letzten Stunde, dass er eine Botschaft des Gerichts trägt, dass der Mensch verstehen muss. Es gibt eine Abrechnung. Es gibt einen Tag, wo jeder stehen muss zu dem, was er getan hat. Und jetzt werden wir uns natürlich manchmal fragen, warum muss Gott denn überhaupt richten? Warum kann der Mensch denn nicht sein Leben so verbringen, wie er will, Gutes oder Böses tun, ohne dass das eine Folge hat? Nun, es hätte dann keine Folge, wenn wir unabhängig gewesen sind und nicht mit einem Zweck gemacht worden sind. So Gott hat uns gemacht. Und wir sind Geschöpfe. Deshalb sind wir verantwortlich unserem Schöpfer gegenüber für den Zweck, den er uns gemacht hat. Ich möchte das so aufmalen und zeigen. Der Mensch ist ein Geschöpf. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Und als Geschöpf Gottes hat Gott ihn zu einen Zweck gemacht. Es gibt nichts in der Natur, das nicht einen Zweck hat, das nicht einen Sinn hat, wozu es da ist. Eine Ameise hat ihren Sinn, eine Fliege hat ihren Sinn. Alles in der Natur, was Gott gemacht hat, hat eine Bestimmung, einen Zweck, den es erfüllen soll. Der Zweck, zu dem Gott jedes Wesen gemacht hat, ist gleichzeitig, weiß nicht, wie ich es aufschreiben soll, die Erfüllung des Individuums. Das heißt, jeder, der dem Zweck entspricht, für den ihn Gott gemacht hat, der ist glücklich und zufrieden. Der Zweck ist Befriedigung. Des Bedürfnisses. Das heißt, wenn wir etwas tun und es hat keinen Zweck, keinen Sinn, dann sind wir nicht befriedigt. So, auf diesem Grunde hat uns Gott gemacht, dass der Zweck und die Befriedigung des Bedürfnisses gleich ist. Das heißt, jeder, der seinen Zweck erfüllt, befriedigt dadurch alle seine Bedürfnisse und erfolgt daraus, dass er glücklich ist, zufrieden, so hat uns Gott gemacht, nicht ohne Zweck, nicht ohne Sinn, mit einer klaren Aufgabe, und diese Aufgabe befriedigt uns, sie macht uns glücklich. Jetzt durch den Sündenfall, wenn der Mensch nicht mehr weiß, wozu er da ist. Durch den Sündenfall hat der Mensch die Idee, so wie er sich das Ganze vorstellt, das macht ihn glücklich. Er ist immer noch auf der Suche nach seinem Glück, nach Zufriedenheit, aber er geht nicht mehr dem Willen Gottes nach, das heißt dem Zweck, den er geschaffen wurde, sondern er denkt, es gibt einen besseren Weg, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und so geht der Mensch entgegen dem Zweck, den er gemacht wurde. Damit ist er unglücklich, unzufrieden und lebt ein nicht befriedigtes Leben. Und die Erlösung will den Menschen ja wieder zurückbringen, dass er glücklich und zufrieden ist. Aber da wir ein Geschöpf sind, kann Gott nicht sagen, beide Wege sind richtig, weil hätte er uns nicht zu einem Zweck gemacht, dann hätten wir und wir könnten wir uns unseren Zweck und Sinn aussuchen. Aber das können wir nicht. Wir können nur aussuchen, wie wir ihn erfüllen, wie viel Hingabe wir geben. Aber wir können nicht unseren Sinn und Zweck aussuchen. Die Biene hat nicht gedacht, ich werde jetzt als Biene das und das tun. Nein, die Biene wurde geschaffen für eine gewisse Arbeit. So wurde auch der Mensch für eine gewisse Arbeit gemacht. Die ist nicht eine Wahl. Sie ist von Gott so vorgegeben. Deshalb muss es ein Gericht geben. Und Gott hat verschiedene Menschen versucht und gerufen in verschiedene Aufgaben. So wie ein Leib verschiedene Glieder hat mit verschiedenen Aufgaben, so hat auch Gott die Menschheit berufen, einen jeden an einen gewissen Platz, an eine gewisse Ordnung. Alle sind gerufen, einen gewissen Zweck zu erfüllen, aber manche sind gibt einen Unterschied in der Tätigkeit auf dem Weg oder in demselben Zweck. Das heißt, alle Bienen sind gerufen, ein gewisses Werk zu tun. Aber die Drohne oder die Königin macht etwas anderes wie der andere. Aber sie alle dienen demselben Zweck. So ist auch die Gemeinde Gottes gerufen mit einem Zweck, mit einer Aufgabe. Und in dieser Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben zu erfüllen, damit der Gesamtzweck der Gemeinde erfüllt wird. Wenn aber das nicht geschieht, muss Gott einen jeden Menschen richten. Das heißt, ein Mensch muss Rechenschaft ablegen für das, was er getan hat. Es sei gut oder böse, weil er nicht auf die Welt gesetzt wurde, um etwas oder seinen Zweck nicht zu erfüllen. Und durch den Sündenfall geht der Mensch gegen den Zweck. Anstelle, dass er dient, will er bedient werden. Und in diesem schlimmen Irrtum muss Gott ihm helfen, da rauszukommen. Kann er ihm nicht helfen, da rauszukommen, wird jeder Mensch ernten, was er gesät hat. So, Christus wurde das Gericht übergeben. Er hat eine Vollmacht bekommen von seinem Vater, alle Menschen zu richten. Er wurde das Vorbild, das Maß des Richtens, weil er lebte entsprechend dem Willen des Vaters. Er war immer in dem Gesetz des Nehmens vom Vater und Gebens den anderen. Deshalb ist er der Richter. Und in den letzten Tagen seines Dienstes kommt seine richterliche Tätigkeit besonders zum Ausdruck. Er muss danach schauen, ob wir unseren Zweck erfüllt haben. Er muss schauen, haben die Leiter des Volkes ihren Zweck erfüllt, weshalb sie gerufen sind. Und wir haben ja gesehen in der letzten Stunde die Gleichnisse über den Weinberg, über die Hochzeit. Wir haben gesehen, dass Gott dort klare Botschaften hat an sein Volk. Und es sind Gerichtsbotschaften. Derjenige, der nicht das Kleid hatte, konnte nicht an der Hochzeit teilnehmen, weil er war ja nicht im Sinne der Hochzeit verbunden mit Gott. Derjenigen, die die Frucht im Weinberg nicht brachten, sie wurden hinausgeworfen, der Weinberg wurde ihnen weggenommen. Die, die sagten, sie gehen in den Weinberg, gehen aber nicht, die werden gerichtet, weil sie ihren Auftrag, zu dem sie zunächst zugestimmt hatten, nicht getan haben. Der, dem vergeben wird und er vergibt nicht, der wird gerichtet. So, lasst uns diesen Gedanken festhalten. Da wir nicht uns selbst gemacht haben, haben wir uns auch nicht ausgesucht und können uns den Zweck nicht aussuchen. Unsere Berufung, das, wozu wir da sind, hat uns Gott gerufen. Und würden wir diesen Ruf sehen und erfüllen, wären wir die erfülltesten Menschen auf dieser Erde, weil Gott uns nicht um seinetwillen gerufen hat, sondern um unsertwillen und um des Dienstes willen an den anderen. Und da wir das aber durch den Irrtum nicht sehen, versucht uns Gott, da nachzuhelfen. Aber es gibt kein Entkommen vor einem Gericht. Jeder Mensch, da er verantwortlich ist für alles, was er von Gott nimmt, alles, was ihm Gott gegeben hat, richtig zu verwalten, wird er Rechenschaft geben müssen. Und ich hoffe, wir verstehen das. Wenn wir uns selbst gemacht hätten, müssten wir keine Rechenschaft abgeben. Wären wir selbst Gott, dann müssten wir niemandem irgendwo Rechenschaft ablegen und sagen, ich habe das deshalb oder deshalb gemacht. Nein. Aber da wir abhängige Geschöpfe sind, ist es nur richtig, dass jeder von uns eines Tages vor Gott stehen muss und er von Gott ein Urteil empfängt. Entweder wohlgetan, mein treuer Knecht, oder gewogen und so leicht erfunden. Und in diesen letzten Stunden macht Christus das sehr ernst. Deshalb gehen wir in das 23. Kapitel des Matthäus und wollen uns das anschauen. Wie ernst ist es denn mit dem Ernst Gottes? Wird er wirklich richten? Ihr wisst, es gibt ja unter den Christen verschiedene Richtungen, die sagen, am Ende wird Gott jeden erlösen, weil Gott ist Liebe. Ja, wenn jeder Mensch ein willkürliches Wesen wäre, dann ja. Aber da der Zweck des Menschen gebunden ist, dass er es gern ausübt, und da der Mensch es selber ausüben will, das heißt, er muss sich identifizieren mit seinem Ruf, mit seiner Aufgabe, kann Gott ihn nicht gegen seinen Willen, gegen seine Wahl erlösen. Es ist ein Irrtum zu denken, dass jeder in den Himmel kommt. Es ist ein Irrtum zu denken, dass die Liebe Gottes doch einen Menschen wie Hitler oder weiß ja nicht, welche Menschen es alles gibt oder Judas in den Himmel nimmt. Warum sollte er den Himmel nehmen? Warum sollten die ein ewiges Leben führen, wo sie gewählt haben, ihrem Zweck nicht zu entsprechen? Es gibt ein Gericht und Jesus ist am letzten Tag in dem Tempel. Und an diesem letzten Tag spricht er wohl sehr ernste Worte, Gerichtsworte, Weherufe über die, die gerufen waren, das Licht zu sein, über die, die gerufen waren, die Welt zu erleuchten, über die, denen er einen Auftrag gegeben hatte, höher denn alle Aufträge eines Menschen auf dieser Erde, das Licht der Welt zu sein, über die muss er jetzt im Voraus, aufgrund der Tatsachen, die da waren, vorlagen, im Voraus die Wehrufe aussuchen. Und ich fange an mit dem Ende des Kapitels. Dort kommt der ganze Schmerz des Heilandes heraus. Und er sagt hier in Kapitel 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Tempel soll euch wüst überlassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sagt, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Das heißt, Jesus macht deutlich, Jerusalem, ich habe alles für dich getan, aber es war vergeblich. Du hast nicht gehorcht. Den Ruf, den ich an dich hatte, hast du nicht erfüllt. Du hast im Gegenteil getötet, die ich zu dir gesandt habe. Ich habe dich gesammelt. Und er sagt hier, euer Tempel soll euch wüst hinterlassen werden. Und er ging hinaus an dem letzten Tag aus dem Tempel und kam nie mehr hinein in den Tempel. Er hatte sein Urteil gesprochen. Dieser irdische Tempel hatte seinen Zweck erfüllt und die Juden sollten ihn bald endgültig verlieren, als die Römer ihn dann zerstören. Und er kündigt hier an den Tag, wo alles offenbar wird, wo er kommen wird in den Wolken des Himmels. Das, da werden sie ihn sehen. Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sagt, gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Haben sie ihn denn nicht noch gesehen in den nächsten Tagen? Doch. Aber um was ging's, dass sie ihn sehen sollten? Sie sollten ihn, sie haben ihn dort gesehen, er hat im Tempel einen Tag davor sauber gemacht. Er hat ihn gereinigt. Er war unter ihnen und sie sollten ihn nicht mehr sehen als Richter, außer dann, wenn sie ihn sehen werden, dass er kommt in den Wolken des Himmels. So, Jesus ist der Richter und er kommt in den Wolken des Himmels zu richten, alle Menschen. Aber diese, die ihn gekreuzigt haben, werden besonders auferstehen, kurz bevor Jesus das zweite Mal kommt, damit sie ihn sehen. Damit erfüllt wird das, was er hier gesagt hat, dass sie sehen, wer er ist. Dass sie erkennen, was sie verpasst haben, wie blind sie waren. Der Heiland spricht von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, weil sie waren ja diejenigen, die auf dem Lehrstuhl Mose saßen. Das heißt, ihnen wurde gegeben, dass sie das Gesetz Gottes predigten. Und hätten sie es gepredigt, dann hätten sie alle davon profitiert und hätten verstanden den Zweck, weshalb sie gemacht sind. Aber sie haben nur gesessen auf diesem Stuhl, haben so getan, als ob sie das Gesetz halten. Aber es war nicht geschrieben in ihr Herz, sondern nur auf die Tafeln ihrer Hände und Stirne und dachten, wenn das dort steht, dann ist es erfüllt. Aber das ist es nicht. Deshalb sagt Jesus hier in Vers 3, alles, was wir euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Und hier geht es wieder um eine Vorsicht. Was haben sie gesagt, was sie halten sollen und tun? Das, was sie aus dem Gesetz Moses entnehmen, das sollen sie tun. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. So, es ist möglich, dass jemand die Wahrheit sagt, in seinem Herzen aber dennoch von der Wahrheit entfernt ist. Deshalb muss man das, was sie sagen und stimmt, auch tun. Jesus gibt hier nicht und sagt, alles, was die Pharisäer und Schriftgelehrten euch sagen, das tut. Er gibt ihnen hier keine freie Hand in dem Sinne, dass man unüberlegt das tun soll. Weil er sagt ja auf anderer Stelle, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Warum sagt er das? Es geht hier darum, alles, was sie lehren aus dem Gesetz Moses, alles, was aus der Schrift kommt, das sollen sie halten, weil sie waren ja die Verwalter der Schrift. Aber sie sollten sich nicht richten nach ihren Taten und auch nicht danach, was sie aus der Tradition lehrten. Jesus gibt hier nicht einen Freibrief und sagt, was euch eure Leiter lehren, das tut, aber nun haltet euch nicht an dem, was sie tun. Jesus möchte ein Bild bringen. Und das Bild zeichnet sich durch alle diese Texte, die da folgen. Sie aber schnüren schwere und unerträgliche Lasten und legen sie den Menschen auf die Schultern. Heißt das jetzt, sollen sie das tun? Versteht ihr, wenn wir die Worte einfach leeren Worten, sage ich jetzt mal, oder ohne dass wir den Zusammenhang verstehen in der Heiligen Schrift, und ich betone das immer mehr, dann sind wir betrogen. Wir müssen doch verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, wann sollen wir denn halten und tun, was sie sagen, und wann denn nicht? Wir brauchen da doch eine Richtschnur, und diese Richtschnur ist eben das Wort Gottes, ist das Gesetz. Also denkt nicht, dass Jesus hier seinen Jüngern und dem Volk, das ihn dazuhörte, einen Freibrief sagt, alles, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Oh, dann müssten sie doch auch diese schweren, unerträglichen Lasten, die sie auf die Menschen legen, tun. Aber Jesus ist doch dagegen. Aber sie selbst wollen diese nicht mit einem Finger bewegen. All ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Sie lieben die Ehrenplätze bei den Gastmählen und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und dass sie von den Menschen Rabbi, Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. So, lasst uns schauen, von was spricht Jesus in diesen Abschnitten, in diesen Versen. Wir haben gesehen hier im Matthäus-Evangelium, dass Jesus fast nur vom Herzen des Menschen spricht. Und das hat mich erstaunt. Und ich lese jetzt das Evangelium und die Evangelium mit einer neuen Erkenntnis. Immer auf der Suche zu sehen, was meint Jesus, wovon spricht er. Und ich möchte ein wenig über den Begriff der Heuchelei sprechen, weil das ist das, was er aussagt. Er sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Was ist ein Heuchler? Worin liegt? Was sind die charakteristischen Merkmale eines Heuchlers? Was ist ein Heuchler? Und ich würde sagen, grundsätzlich ist ein Heuchler jemand, der etwas vorgibt zu sein, was er nicht ist. Vorgibt zu sein, was er nicht ist. Und damit spricht Jesus den Kern des Herzens an. Im Herzen denkt jeder Mensch, er ist Gott, während er es nicht ist. Jeder Mensch verhält sich letztendlich als jemand, der er nicht ist. So vorgibt zu sein, was er nicht ist. Wir erinnern uns an den Baum, den Feigenbaum, der so aussah, als ob er Früchte hätte, aber er hatte keine. Und Jesus verflucht ihn. Ein Heuchler ist jemand, der äußerlich sich an gewisse Regeln hält, aber in seinem Herzen die Regel verneint. So, lasst uns das irgendwie aufzeichnen. So, da ist die Regel oder das Gesetz wird äußerlich gehalten. Innerlich gebrochen. Das ist etwas, das man so nennen könnte, Dienst nach Vorschrift. Und wir kennen das und ich hoffe, wir verstehen es. Da tut man etwas, aber man tut es nicht aus Überzeugung. Das kann in jedem Beruf so sein, in jeder Aufgabe so sein. Wenn wir nicht von Herzen, das heißt von innen heraus, eine Veränderung haben unserer Einstellung, dann ist das äußerliche Tun von etwas sinnlos. Ich möchte ein Beispiel geben. Man wird gerufen, ein gewisses Werk zu tun. Nehmen wir doch das Gleichnis von den zwei Söhnen, die der Vater in den Weinberg schickt. Der erste Sohn sagt, ich gehe, aber er geht nicht. So, was bedeutet das? Der erste Sohn will dem Vater nicht widersprechen. Er möchte nicht in einen Konflikt mit dem Vater treten. Er will ihn nicht irgendwo beleidigen oder ihm entgegentreten. Er sagt, ich gehe. Aber in seinem Herzen letztendlich sagt er das Gegenteil. Das sind die Menschen, die sich nach außen richten, die immer danach schauen, was bringt's den Menschen oder von dem, was ich tue. Sie haben nicht ihren Stand in Gott, dass sie sagen, ja, das tue ich oder das tue ich nicht, unabhängig, wie der andere auf sie reagiert, wenn sie ihre feste Haltung haben. Sie gehen einfach und machen vorne herum, sagen sie ja, aber hinten herum machen sie es anders. Es ist eines der schlimmsten Dinge, die auch uns Menschen persönlich erregt. Wenn man mit jemandem eine Regel ausmacht Und jedes Mal, wenn es zu der Regel kommt, man merkt, dass der andere sich an die Regel nicht hält, aber er sagt mit seinem Mund, ja, er liebt die Regel und er will sie halten. Aber letztendlich jedes Mal, wenn sie geprüft wird, zeigt er, dass er in seinem Herzen die Regel doch nicht will. Dann ist das Heuchelei. So, wir können also, da wir zwei Ebenen haben, wir haben die unbewusste die Herzensebene und wir haben die bewusste, das heißt die Willensebene. Die Willensebene oder die der Verstandesebene. So, wir alle kommen auf die Welt mit einem blinden Auge und verwende dieses Symbol, dass wir es immer wieder verstehen. Und dieses blinde Auge ist der Grund unseres Handelns. Und ihr wisst, dieses blinde Auge sagt, wer bin ich? Und er sagt, ich bin Gott. Welche Stellung steht mir also zu? Natürlich die höchste Stellung. Ihr lest es hier, die Pharisäer und Schriftgelehrten, wo wollten sie sein? Am höchsten der Platz. Sie wollten dort sein, wo sie am meisten die Ehre sozusagen als Gott empfingen. Sie taten mit ihrem Willen eine gewisse Handlung, die sich äußerlich nach den Erwartungen des Volkes richteten. Ich sage jetzt hier, sie konnten sehen, was sind die Erwartungen. Des Volkes und sie richteten sich nach ihnen. Sie richteten sich nicht nach den Erwartungen Gottes oder dem Zweck, wozu Gott sie geschaffen hatte, sondern sie richteten sich, wie das Ganze ankommt. Wir müssen das verstehen. Wir können mit unserem Willen, mit einer falschen Motivation nach außen sogenannt Richtiges tun. Wir können einen sehr guten Lebensstil führen. Wir können uns halten an die Regeln in der Firma. Wir können uns halten an die Verkehrsregeln ganz minutiös und genau. Wir können uns um der Gesellschaft willen, in der wir uns leben, so der Gesellschaft anpassen, dass wir nicht in irgendeiner Weise anstoßen. Das können wir alles tun. Mit einem egoistischen, sündigen Herzen und Motivation. Das kann nach außen so aussehen, wie wenn wir rein sind in unserem Herzen. Aber letztendlich sind wir innerlich es nicht. So, das heißt, der Mensch ist in der Lage, um des Gewinns willen, er muss ja gewinnen, den er bewertet nach den Erwartungen der Menschen, sogar Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Ja? Er kann sich an gewisse Sachen halten, die ihm nicht angenehm sind. Aber er tut es dennoch, weil ja die anderen es von ihm erwarten und er in der Abhängigkeit zu den anderen ist. Aber er tut alles aus egoistischen Gründen. Sein Herz ist nicht verändert. Es ist dieser Begriff, in dem dieser Zustand, in dem die Pharisäer und Schriftgelehrten waren, die Priester, sie waren in diesem Zustand, dass sie Lippenbekenntnis machten, aber was sie letztendlich taten, waren gegengesetzt. Sie, wenn man die Kinder des Eli nehmen, oder die Kinder des Aaron nehmen. Die Kinder des Eli vollbrachten einen Dienst im Tempel, aber sie schliefen mit den Frauen im Tempel, die dahin kamen. Sie waren schlimme Menschen, die nach außen hin einen Dienst vollbrachten, der anscheinend göttlich und zugunsten des Menschen war. Aber sie nutzten den Zustand des hilflosen Menschen aus. Entweder legten sie auf sie Lasten, so wie hier die Pharisäer und Schriftgelehrten, und sagen, du musst doch das tun und jenes tun. Und das, was wir alles heute in den Kirchen haben, übernommen über die Jahrtausende, es hat sich ja nichts geändert letztendlich. Leider. Wenn wir heute die Leiter sehen und in egal welchen Kirchen, es ist immer noch derselbe Grundsatz. Und wir nutzen die Stellung aus, die uns Gott gegeben hat oder wo wir stehen in dem Dienst, um anderen Menschen zu belasten. Das heißt, wir machen äußerlich einen Dienst, aber innerlich im Herzen sind wir reißende Wölfe. So waren die Söhne des Eli, so waren die Söhne des Aaron. Und Gott hat sie gerichtet. Ich habe eine traurige Geschichte in den letzten Tagen erfahren, wo ich einen Prediger, den ich kenne, der mich eingeladen hatte, in seiner Gemeinde Seminare zu halten, dass ich erfahren musste von einem der Glieder, dass er die Frauen, die ihm gefielen, verführte zur Sexualität. Und das so geschickt machte, dass die Frauen natürlich nachher nicht den Mut hatten, das Ganze öffentlich zu machen. Und ich überlege, weil ich bin als Arzt verpflichtet, alle Informationen, die ich höre, für mich zu behalten. Das heißt, ich gebe keine Geheimnisse oder Namen irgendwo weiter. Aber der Prediger hat sich jetzt nur zurückgezogen aus der Arbeit. Ich weiß nicht, ist das richtig? Oder sollten die Frauen, die verführt worden sind, ja, sie sind mitschuldig geworden, aber sollten sie um seinetwillen und um des Werkes willen nicht das Ganze auch ans Tageslicht bringen? Sollte es nur so unter den Schäfer gekehrt werden? Es ist doch so entscheidend wichtig, dass wir doch die Heuchelei erkennen. Und so allen Dingen erkennen, sind wir in ihr? Sind wir auch sozusagen Menschen, die äußerlich etwas vollbringen, aber innerlich reißende Wölfe sind? Jesus kannte, sagt die Schrift, alles, was im Menschen ist. Er kannte die Motivation der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie taten einen Dienst aus ihrem Willen für sich selbst, um ihrer Motivation willen, wer ich bin. Sie haben nicht gedient aus Liebe, aber sie haben gedient, um bedient zu werden. Und Jesus sagt es ganz deutlich. Sie dienen, um bedient zu werden. Es mag sein, dass sie es gar nicht mehr gemerkt haben, dass sie es so tun. So, Jesus spricht deutlich hier das Herz an und er sagt, wer sich erniedrigt, wird erhöht werden und wer sich erhöht, wird erniedrigt. Hier muss ich mich erhöhen. Wenn ich das wahre Auge habe, wenn ich die Liebe und die Wahrheit als Motivation habe, ich bin ein Geschöpf Gottes. Dann werde ich auch in meiner Bewusstseinsebene, ja, die Taten tun, Taten der Liebe. Nicht nach dem, was die Menschen sagen, sondern nach dem, was Gott sagt. Hier ist es der Mensch, nach dem du dich richtest. Du musst ja jemandem vertrauen. Ihr wisst, das ist die zweite Frage des Herzens. Wem vertraue ich? Und hier richtet man sich auf den Menschen. Die Menschen bringen einem Gewinn. Trachten Taten der Liebe nach Gottes Wesen. Da ist die Orientierung meines Geistes nicht menschlich, sondern göttlich. Weil ich ja, so wie der Paulus schreibt, den Lohn nicht von einem Menschen erwarte, sondern von Gott. Menschen können uns doch nicht belohnen. Im Kolosser 3, die letzten drei Verse, alles, was ihr tut, tut dem Herrn, als dem Herrn und nicht den Menschen, wissend, dass ihr die Vergeltung von Gott bekommt, denn ihr dient Jesus Christus. Und jeder, der Unrecht tut, wird verurteilt werden und es gilt kein Ansehen der Person. Das müssen wir verstehen. Heuchelei ist der Dienst nach außen, aber im Herzen bist du nicht dort. Du willst vielleicht Geld gewinnen, du willst Ansehen gewinnen, du hast es schön, wenn du in der Gemeinde vorne sitzt, aber dein Herz ist nicht mit Gott. Du bist blind und gehst irgendwo hin und tust etwas, aber letztendlich ist es nicht das, wozu dich Gott berufen hat. Jesus spricht hier in diesen Versen ganz genau vom Herzen. Er spricht, wer bin ich und wem vertraust du? Wem vertraust du für den Gewinn? Willst du von Menschen etwas gewinnen oder willst du von Gott etwas gewinnen? Glaubt ihr, es ist leicht, den Unterschied zu machen? Glaubt ihr, es ist leicht zu sehen, den Irrtum unseres Herzens? Ich sage es aus Erfahrung, es ist nicht leicht. Ohne Gottes Hilfe, ohne den Erlöser, kann niemand sehen, wie blind er ist. Wie er sagt, er opfert sein Leben. Er tut aber nur einen Lippendienst. Das heißt, er tut nur einen Dienst, um den Menschen zu gefallen. Diese Leute haben ihren Riemen getan. Sie haben Dinge getan und wir werden sie gleich lesen. Das sind schwere Sachen. Warum haben sie es getan? Oh, sie wollten sich was verdienen. Aber vor wem wollten sie sich's verdienen? Vor den Menschen, weil wir wissen, wenn wir vor Gott sind, können wir uns nichts verdienen. Der Lohn ist die Erfüllung unseres Dienstes. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Jesus weiß die Motivation ihres Herzens. Sie sind erhöht, ich bin Gott. Sie wissen das in ihrem Irrtum nicht wirklich, aber sie brauchen den Gewinn. Und der Gewinn ist, was die Menschen ihnen zurückgeben von dem, was sie tun. Also müssen sie ihre Gebetsriemen breit machen. Oh, das ist ja ein gläubiger Mensch. Oh, schau dir ihn an, wie lange er betet und welche hohe Worte er ausdrückt. Und schau dir doch seine Gewänder an. Die Säume in ihren Gewändern sind groß, weil dort haben sie natürlich die Gesetze aufgeschrieben oder was auch immer sie aufgeschrieben haben. Sie mussten nach außen zeigen, ihre Heiligkeit. Bis heute ist es so, sowohl bei den Juden als auch bei den anderen Menschen. Sie lieben die Ehrenplätze bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen. und sie mögen es, dass man sie ehrt mit Namen, die sie nicht tragen sollten. Und Jesus sagt hier deutlich, dass wir einen Menschen keinen Rabbi nennen sollen, niemand einen Vater. Sollen wir denn unsere Väter nicht Väter nennen? Meint er das? Ich hoffe, dass wir auch hier wiederum die Fähigkeit haben, mit unserem Geist zu unterscheiden, dass Jesus nicht von unseren leiblichen Eltern spricht. Er spricht nicht, dass wir unsere leiblichen Eltern nicht Vater und Mutter nennen sollen. Das wäre völliger Schwachsinn, um es so zu nennen. Er spricht hier von der Rolle eines geistigen Oberhauptes, nach dem man sich richtet. Bitte, Jesus hat gesagt, ihr sollt euch nicht nach ihnen richten. Sie wollen oben stehen, aber geht nicht nach ihren Werken, weil sie sagen wohl manchmal etwas, dass es stimmt, aber sie tun nicht danach. Lasst uns selber schauen. Nach wem richten wir uns? Vor wem wollen wir? Wollen wir von einem Menschen als Lehrer genannt werden, als Vater oder als Meister sogar? Lasst uns das doch nicht verwechseln. Der Herr, es geht um eine geistliche Fähigkeit. Wenn wir eine Lehre von Gott hören, dann lasst uns Gott die Ehre dafür geben, nicht dem Werkzeug, der die Lehre bringt. Schaut, der Gideon hört einen Traum und diesen Traum hat ein Midianiter geträumt, dass die Zelte Midians vernichtet werden. Und er versteht, dass der Traum, den der Midianiter gehabt hat, und die Deutung auch, die der Midianiter gibt, das Wort Gottes ist. Versteht ihr? Er geht nicht hin und sagt dem Midianiter, oh, wie fein und wie schön. Nein, er versteht Gottes Stimme aus dem, was der Midianiter sagt und aus seinem Traum. Wir müssen hinter den Lehrern in Israel, hinter denen, die eine geistige Führung haben, nicht sie als Person schätzen, nicht sie als Person erheben, sondern dass wir verstehen, dass Gott durch sie spricht, weil wir gehorchen Gott und nicht einem Menschen. Der Titel, den der Mensch hat, ist heute so groß. Wir alle wollen Titel haben. Wir wollen vor den Menschen etwas gelten. Und ja, die Welt hat in ihrer Bewertung der Leistungen eines Menschen gewisse Titel angeordnet. Das mag nach weltlicher Ordnung, ich sage jetzt mal so, in Ordnung sein. Aber sie ist nicht nach göttlicher Ordnung. Nach göttlicher Ordnung ist der höchste Titel, der steht hier. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Das ist der Titel. Das ist das, was wirklich zählt. Der Größte ist der Diener. Und ich hoffe, dass wir das verstehen. Der Größte ist der, der dient. Es ist nicht der, der den Titel hat. Es ist nicht der, den man preisgibt für seine Leistungen, sondern wo man Gott ehrt für das, was ein Mensch willig ist, aus Gott zu tun. Wie weit sind wir von dieser Sicht entfernt? Dass wir Menschen nicht mehr preisen, dass wir nicht mehr einen Menschen hochhalten. Und ich bin aufgewachsen im Kommunismus und ich hasse es zutiefst, dass man einen Menschen preist. Ich hasse es, wenn man Fan eines Menschen ist. Und ich hasse auch, wenn Menschen sogar, weil ich ja immer mehr in der Öffentlichkeit stehe, irgendwo versuchen, meine Fans zu sein. Ich will keine Fans haben. Wir müssen doch das Wort annehmen, wie von Gott, nicht von einem Menschen. Ich hasse es, wenn wir sagen, ah ja, weil der Präsident das sagt oder weil der große Ding das sagt, deshalb muss das stimmen. Das ist das, was Jesus hier anprangt und sagt, es ist falsch. Wir müssen Gottes Stimme aus dem Menschen hören und Gott für die Botschaft preisen, die ein Mensch bringt, wenn wir darin die Botschaft Gottes erkennen. Aber wir sollen doch nicht den Menschen, der ist doch nur ein Diener, der bringt nichts von sich. Deshalb möchte ich nie, dass jemand mich emporhebt. Ich bin nur ein schwaches, elendes Wesen, das Vorrecht hat, gewisse Dinge durch Gottes Gnade zu erkennen und sie weiterzugeben. Aber gebt doch Gott die Ehre, wenn jemand darin sieht. Eine Kollegin aus Argentinien hat mich angeschrieben, gefragt, ob sie mein Material benutzen kann in ihrem Unterricht. Und ich habe gesagt, es ist nicht mein Material. Ich habe nichts von mir. Aber ich habe geschrieben, erst wenn du es geprüft hast, dass es Gottes Wort ist, dann gib es weiter. Prüft es doch. Und wenn ihr denkt, es ist nicht Gottes Wort, dann lehnt es ab. Aber prüft es, weil ihr werdet Rechenschaft abgeben für das, was ihr geprüft habt. Ihr müsst eines Tages stehen vor Gott und sagen, ja, ich habe das nicht von einem Menschen empfangen, ich habe es von dir empfangen. Und ist uns das bewusst? Wollen wir das verstehen in unserem Herzen? Jesus ist hier sehr deutlich. Lasst uns einen Menschen nicht preisen. Lasst uns einen Ted Wilson oder wie wir sie alle nennen oder Menschen, die irgendwo eine Stellung haben, lasst uns nicht Menschenanhänger sein. Das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten und das sind die meisten Menschen auf dieser Welt, weil sie haben ja keinen Gott, sie müssen ja irgendjemandem vertrauen und so sind die Menschen, auf die sie sich bauen. Von ihnen wollen sie den Lohn empfangen, von ihnen wollen sie den Gewinn erhaben und sehen nicht, dass sie betrogen sind. In der Welt ist man ein Fan eines gewissen Fußballstars, man ist Fan eines Filmstars, man ist Fan eines Musikstars. Man ist immer Fan eines Menschen. Jesus sagt hier, seid keine Menschenfans. Das ist die Botschaft, die er hier in Matthäus 23 bringt. Nennt niemanden Meister, nennt niemanden Vater, nennt niemanden Lehrer im Sinne dessen, dass er es euch beibringt und dass ihr es von ihm nehmt. Nehmt es, wenn es kommt von Gott, als von Gott kommend. Preist Gott dafür, aber nicht den Menschen. Haben wir den Sinn verstanden? Ich habe jetzt diese ganze Stunde fast nur mit dieser Kleinigkeit versucht zu erklären, wobei ich denke, es ist keine Kleinigkeit. Und wir können nicht zu den letzten Ereignissen, die in Matthäus 24 geschrieben sind, kommen, aber auch das haben wir ja, vieles wissen wir ja, und ich möchte nicht einfach wiederholen, was wir schon immer wissen, sondern ich möchte, dass wir in die Tiefe gehen des Wortes Gottes und daraus verstehen, es geht um unsere Herzen, es geht darum, wem wir dienen, worauf wir gegründet sind. Weil es ist ganz deutlich, der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt wird, der wird erhöht werden. So, lasst uns das klar machen. Wir dienen Gott. Wenn wir einen Menschen hören, dass er von Gott spricht, dann prüfen wir das, dass das Gottes Stimme ist und dann nehmen wir es als von Gott an, weil wir haben Gott eine Verantwortung zu geben und nicht dem Menschen, von dem wir das übernehmen. Und lasst uns nichts von einem Menschen übernehmen, das wir nicht geprüft haben, dass es Gottes Wort und Gottes Stimme ist durch den Menschen. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr kommt nicht hinein und hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Was tun sie? Sie bringen so viele Dinge, sie machen es so schwer, sie bringen falsche Lehren, die die Menschen nicht zum Himmel führen, sondern in die Hölle. Und damit sind sie selbst die, die verloren gehen. Und sie werden ein furchtbares Urteil empfangen, weil sie andere auf den falschen Weg hingewiesen haben. Das ist, wenn man Fan ist eines Menschen. Wenn man denkt, dass die Lehre von einem Menschen kommen soll, dann hat man und ist man in dieser Situation. Man will heute die Lehre vereinheitlichen. Man will heute gewisse Standards immer da haben. Meine Lieben, wir müssen alle von Gott gelehrt sein. Ja, Gott lehrt durch Menschen, aber wir müssen Gottes Stimme darin sehen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie sind Heuchler, sie haben den Himmel zugeschlossen mit der falschen Lehre, mit ihrem falschen Leben und haben damit die Menschen auf eine falsche Fährte gebracht. Absichtlich, wir können es nicht genau sagen, ja oder nein, aber sie haben es dennoch getan und sie werden dafür das Wehe vom Herrn empfangen. Wer euch Schriftgelehrt und Pharisäer, ihr Heuchler, die die Häuser der Witwen fresst und zum Vorwang lange Gebete sagt, darum werdet ihr umso schweres Gericht erleiden. Noch heute müssen wir verstehen, was bedeutet es, die Häuser der Witwen fressen. Wo geht es uns um einen Nutzen zu ziehen hinter armen Wesen, sage ich jetzt mal, die alleine sind, wo man will und lange Gebete spricht, damit man die anderen beeindruckt. Die sieben letzten Plagen werden für die Pharisäer und Schriftgelehrten unserer Tage eine zehnfache stärkere Wirkung haben an ihnen, wie an den normalen Menschen, sage ich, die Gottes Wort nicht vorgaben zu halten, sondern lebten in der Ferne von Gott. So, lasst uns wissen, denn darum werdet ihr ein umso schwereres Gericht erleiden. Es wird denen, die heute vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind, die heute ein heuchlerisches Leben führen, die verführen die Witwen oder die jungen Frauen in der Gemeinde, um sie zu ihrem eigenen Zweck zu nutzen, sie werden ein schweres Gericht erleiden, und zwar schon in ihren Lebzeiten, weil wir leben in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte und der Herr wird im Gericht. Die sieben Plagen werden nicht zimperlich sein für diejenigen, die unter dieses Gericht fallen. Aber die Bibel sagt, es ist recht so. Weil ein Heuchler, der etwas vorgibt zu sein und etwas anders tut, der ist des Gerichtes schuldig. Ich möchte hier beenden. Es ist noch viel zu sagen über dieses Thema der Heuchelei. Ich möchte, dass wir uns alle prüfen, unsere Herzen. Erfüllen wir den Zweck, zu dem uns Gott gerufen hat? Werden wir eines Tages im Gericht bestehen? Wisst ihr, ich habe mir diesen Grundsatz gegeben und ich möchte ihn und strebe ihn an, ihn eines Tages vollkommen zu haben. Und dieser Grundsatz ist der: Ich weiß, ich muss Rechenschaft ablegen für das, was ich getan habe. Und ich möchte, dass wenn mich Gott fragt oder fragt und sagt, Horst, warum hast du das getan? Dann möchte ich antworten, weil du es gesagt hast. Weil ich habe es so verstanden, dass ich es tun soll, weil es dein Wille ist. Ich möchte immer einen starken Rücken haben, auf den ich mich stütze, für was ich tue. Deshalb frage ich Gott, was soll ich tun? weil ich möchte seinen Willen tun. Ich weiß, darin liegt die Erfüllung meines Zwecks, darin liegt die Erfüllung aller meiner Bedürfnisse, darin liegt das Glück meines Lebens. Es lag in Jesu Leben sein Glück in der Erfüllung des Willens seines Vaters, als er sagte, mein Vater ist immer da mit mir, weil ich alle Zeit tue das, was ihm wohlgefällt. Und das will ich auch. Deshalb will ich als eine Begründung für mein Handeln. Nicht, weil die Umstände so waren, nicht, weil der Umstand es erfordert hat, sondern weil es ein so spricht der Herr dafür gibt. Das ist die Grundlage, worauf ich mein Handeln richten will in allen Dingen. Dass ich es noch nicht in allen Dingen tue, ist klar, aber ich tue es nicht, weil ich nicht will, sondern weil mein Herz mich noch betrügt. Aber ich möchte kein Heuchler sein. Ich möchte nicht irgendwo in meinem äußeren Leben etwas vorgeben, was ich nicht auch in meinem Innersten bin. Und das heißt nicht, dass ich nicht gegen die Neigung meines Herzens gehe. Ja, ich gehe gegen die Neigung meines Herzens, aber ich bin überzeugt, dass das, was ich tue, richtig ist. Ich stehe dahinter, auch wenn ich es noch nicht tun kann, aber ich stehe dahinter mit meinem ganzen Wesen. Das ist das, wozu ich vor Gott stehen will eines Tages. Ich möchte sagen, Herr, weil ich es so von dir gehört habe und so habe ich es verstanden und so habe ich es getan. Und wenn dann Gott sagen möge, du hast mich falsch verstanden, dann wird er es mir erklären. Aber wisst ihr, das wird so nicht sein. Weil Gott hat verheißen, wenn wir nach seinem Willen fragen, dann werden wir ihn wissen. Er wird sagen, du wirst hinter dir eine Stimme hören. Du weißt ganz genau den Willen Gottes. Und dann gehst du nicht, weil du eine Neigung dazu hast zu gehen. Nein, du gehst sogar gegen deine Neigung. Aber du gehst, weil es Gottes Willen ist. Du bist innerlich überzeugt davon. Trotz deines schlimmen Herzens, das dir versucht, im Wege zu stehen. Das ist der Kampf, in dem wir stehen. Wollen wir Sieger hervorkommen? Dann müssen wir uns die Frage stellen, Herr, wer bin ich? Bin ich wirklich dein Geschöpf? Bist du wirklich der, nach dem ich mich richte? Frage ich nach dir oder frage ich nach Menschen und nach Menschengebote? Ein jeder wird ernten, nach wem er sich gerichtet hat. Und wenn wir uns nach Gott richten, werden wir die Ewigkeit ernten und das Glück und die Zufriedenheit und einen wunderbaren Dienst. Und wenn wir Dienst nach den Menschen tun, dann werden wir ererben von Gott. Das, wenn wir gedient haben, mit dem werden wir unser Schicksal teilen. Gott möge uns die Gnade schenken, uns ernst zu prüfen und nicht schonend mit uns selbst zu sein, wenn wir feststellen sollten, dass wir nicht unter denen sind, die ehrlich sind, sondern unter denen, die sich Heuchler nennen und uns davon mit aller Schnelligkeit entfernen. Amen.